So, nochmal einen schönen guten Morgen auch von mir. Freue mich mal wieder bei euch zu sein. Ist ja noch nicht so lange her, dass ich das letzte Mal hier bei euch war und mit euch Gottesdienst feiern konnte. Das ist schön. Und ich habe auch herzliche Grüße von meiner Gemeinde mitgebracht aus Unna. Also fühlt euch auch von ihnen herzlich gegrüßt. Und natürlich möchte ich auch allen, die zuschauen von zu Hause, ganz herzlich grüßen und willkommen heißen, wenn wir jetzt gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, kann mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von uns, die wir hier sitzen, allerdings ich ausgenommen, schon mal eine Hungersnot erlebt haben oder Hunger erfahren haben, was es wirklich heißt, zu hungern. Also ich spreche da schnell mal drüber, aber im Grunde genommen habe ich die Erfahrung in meinem Leben nie gemacht. Natürlich habe ich schon mal ein Hungergefühl gespürt, wenn ich mal ein paar Stunden nichts gegessen habe oder so, aber das meine ich nicht. Sondern wirklich Hunger zu haben, weil man vielleicht über eine lange Zeit nichts mehr zu essen hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass etliche von euch, gerade die Älteren unter uns, das schon erlebt haben und vielleicht ein Stück weit mit Schrecken daran zurückdenken, aber vielleicht auch auf der anderen Seite mit einer Form von Dankbarkeit, heute hier sein zu können und ein besonderes Fest zu feiern. Erntedankfest. Wieder neu zurückschauen zu können, mit welcher Güte und Fürsorge Gott über unserem, über deinem und meinem Leben gewacht hat. Und der super schön gedeckte Erntedanktisch hier bei euch, der spiegelt ja nur ein wenig von der Fülle und dem Reichtum der Fürsorge Gottes in unserem Leben wider. Und wir werden heute auch noch Abendmahl feiern. Ich finde das ganz interessant, in der Mitte die Bibel und den Kelch und einen Teller dahinter mit Brot. In der Mitte des Abendmahls, des Erntedanktisches, wird uns Christus repräsentiert, der sich im Wort und im Abendmahl offenbart. Da spricht er real zu uns. Wir dürfen nachher schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Und wir werden es auch gleich, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, hoffentlich entdecken. Ich habe euch heute einen spannenden Text mitgebracht zum Erntedankfest, wahrscheinlich einen Text, den ihr nicht vermuten würdet, den man vielleicht nicht unbedingt zu Erntedankfest auswählen würde und trotzdem glaube ich, dass er sehr gut passt. Es ist ein Text, der uns vielleicht auf einen anderen, etwas anders gearteten Aspekt von Erntedank hinweist. Weil Erntedank ist ja nicht nur ein Tag besinnlicher Rückschau auf Gottes wunderbares materielles Versorgen, wie wir hier sehen in verschiedenen Gemüsesorten, Obst, Brot und andere Dinge, sondern Erntedank will auch uns sensibel machen und hinweisen auf eine ganz andere Ernte und somit herausfordern zu ganz praktischem, diakonischen, aber eben auch missionarischen Handeln. Ein Erntefeld, schon abgeerntet. Hinten sieht man schon die zusammengerollten Strohballen. Und wir sind angekommen im Jahr 2021, wo wir erneut Erntedank feiern können. Und werden nun in einen Text des Alten Testaments mit hineingenommen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen, nämlich das zweite Buch Könige, Kapitel 7, und ich lese die Verse 1 bis 9. Da sprach Elisa: Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr: Morgen um diese Zeit wird ein Maß Feinmehl einen Schekel wert sein und zwei Maß Gerste einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Hand der König sich stützte, dem Mann Gottes und sprach: Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, würde dies wohl geschehen? Und er sprach: Siehe, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. Es waren aber 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores, und sie sprachen einer zum anderen: Was bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, lasst uns in die Stadt gehen, so ist die Hungersnot in der Stadt, und wir werden dort sterben. Und wenn wir hier bleiben, so werden wir auch sterben. Und nun kommt, und lasst uns zum Lager der Syrer überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, so leben wir. Und wenn sie uns töten, so sterben wir. So machten sie sich in der Dämmerung auf, um ins Lager der Syrer zu kommen. Und sie kamen an das Ende des Lagers der Syrer und siehe, kein Mensch war da. Denn der Herr hatte das Lager der Syrer ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Und sie sprachen einer zum anderen: Siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung. Sie ließen ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager so wie es war, zurück und flohen um ihr Leben. Als nun jene Aussätzigen an das Ende des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und sie nahmen daraus Silber und Gold und Kleider und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt. Und sie nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. Da sprachen sie einer zum anderen: Wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Ich habe diesen Text mal folgendermaßen überschrieben: Lass andere am Segen Gottes teilhaben. Der direkte Kontext, das könnt ihr gerne zu Hause noch einmal nachlesen, beschreibt ja einen furchtbaren Zustand in der Hauptstadt des Nordreiches, in Samaria. Eine gewaltige Hungersnot ist auch ausgebrochen. Bis hin, dass es sogar Fälle mit Kannibalismus gab. Ausgelöst wurde diese Hungersnot durch die Belagerung der Stadt durch die Syrer unter Ben-Hadad I., ungefähr um das Jahr 845 vor Christus. König von Israel, dem Nordreich also, war König Joram, ein gottloser König. Und Elisa, den haben wir hier schon gehört, der wirkte als Prophet. Unser Augenmerk heute Morgen soll sich aber auf 4 andere Personen richten, die auch schon erwähnt worden sind. Zwar nicht namentlich, aber es wird hier von vier aussätzigen Männern berichtet. Und die spielen hier eine ganz besondere Rolle in unserem Text. Und ihre Ausgangslage war vielleicht noch viel schlimmer. Sie haben eine Krankheit gehabt, die sie von den anderen Menschen isoliert hat, und aufgrund der Gesamtsituation waren sie auch dem Tode ausgeliefert. Also krank, aussätzig, ausgestoßen und eben auch dem Tode ausgeliefert, wie die anderen auch. Und gerade von diesen 4 Männern wollen wir heute etwas zu Erntedank lernen. Zunächst einmal lesen wir hier, dass sie einen mutigen Entschluss fassten. Nun, sie waren sich ihrer verzweifelten Lage schon bewusst, aber sie hatten sich noch lange nicht aufgegeben. Sie überließen sich nicht einfach blind ihrem Schicksal. So überlegten sie und kamen auf 3 Möglichkeiten. Nun, wir können versuchen, in die Stadt hineinzukommen. Sie waren also vor der Stadt am Tor. Wenn wir hineinkommen, okay, aber dann werden wir halt mit den Leuten dort sterben. Bleiben wir hier, wo wir sind, werden wir auch sterben. Auch hier gibt es nichts zu essen. Wo es was zu essen gibt, ist draußen bei den Feinden. Aber ob die uns am Leben lassen werden, wissen wir nicht. Aber sterben werden wir so oder so. Also das ist immer noch von allen drei Möglichkeiten die beste Option. Und diese Option haben sie gezogen. Diesen Entschluss fassten sie. Die aussichtsreichste war also zum Feind zu gehen, der genug Lebensmittel hatte, aber auch das konnte den Tod bedeuten. Vielleicht an dieser Stelle eine wichtige Zwischenbemerkung. Der Aussätzige oder die Krankheit des Aussatzes wird in der Bibel oft auch als Synonym für die menschliche Krankheit der Sünde bezeichnet. Also der Aussätzige als Bild des Sünders, ein Bild eines Menschen ohne Gott. Auch der ist vom Feind belagert, auch dieser Mensch ist geistlich krank und arm und zunächst einmal verlassen, weil er ohne Gott unterwegs ist. Aber diese Menschen hier wollen ja ihre Situation ändern, so gut es eben geht. Sie wollen nicht so bleiben, sondern suchen die Veränderung durch einen mutigen Entschluss. Ich wurde hier an den verlorenen Sohn erinnert, also der verlorene Sohn, der weggegangen ist. Der andere verlorene Sohn, den gab es ja auch noch, der ist zu Hause geblieben, aber das ist eine andere Geschichte. Aber dieser verlorene Sohn, der Jüngste, der weggegangen war, das Geld verprasst hat, musste auch an irgendeiner Situation seines Lebens eine Entscheidung treffen. Komme ich hier um bei den Schweinen, wo ich auch nicht genug zu essen habe, oder kehre ich um zu meinem Vater, wo ich weiß, hier gibt es Essen in Fülle. Hier gibt es die Möglichkeit, vielleicht als Tagelöhner eine Anstellung zu finden. Ich kenne euch hier in Bockumhöfel nicht, ich kenne nicht jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, aber vielleicht bist du, lieber Freund, liebe Freundin, ja hier und hast auch deinen verlorenen Zustand Gott gegenüber erkannt und wahrgenommen. Dann lade ich dich zu einem für dich wahrscheinlich sehr herausfordernden und mutigen Schritt ein. Den heutigen Erntedanktag als Tag zu nutzen, um einen Schritt auf den Gott zuzugehen, der dich schon lange kennt und dich liebt und der seinen Sohn für dich in diese Welt kommen ließ, um auch für deine Schuld am Kreuz zu sterben. Du musst nicht in deiner jetzigen Situation, dem Status quo, weiterhin bleiben, sondern kannst mit einem mutigen Glaubensschritt etwas Grundlegendes verändern, weil Gott die Voraussetzung dazu geschaffen hat. Gehen wir bei den Aussätzigen einen Schritt weiter. Sie machten eine gewaltige Entdeckung. Sie haben sich also auf den Weg gemacht in das feindliche Lager. Und ich habe mich gefragt, da denke ich manchmal, hier hätte ich gerne noch ein paar Informationen mehr gehabt. Was werden diese auf dem Weg miteinander gedacht haben? Was mögen sie überlegt und miteinander gesprochen haben? Sind Zweifel aufgekommen? War das die richtige Entscheidung? Kamen Ängste hoch? Waren Umkehrgedanken da? Aber sie blieben auf diesem Weg und am Ziel angelangt, glaubten sie ihren Augen kaum. Ein menschenleeres Heerlager, aber voller Proviant und Kostbarkeit. Die Bibel erwähnt hier das göttliche Eingreifen. Gott selber hat dafür gesorgt, dass die Feinde die Flucht ergriffen. Und diese Menschen nun, diese vier Aussätzigen, kommen aus tiefster Not und Armut zu unermesslichem Reichtum. Was finden Sie vor? Einen geschlagenen Feind? Reichlich zu essen und zu trinken. Ja, Gott selbst hatte ihnen einen Tisch bereitet. So wie er auch uns einen Tisch bereitet hat. Und genau das ist die Botschaft von Golgatha. Am Kreuz ist das Leben zu finden, nämlich in der Person Jesus Christus, der gekommen ist, um uns unsere Schuld zu vergeben. unser größtes Problem von uns wegzunehmen. Der Feind ist bezwungen. Jesus ist und bleibt Sieger. Die Bibel, gerade das Neue Testament, ist voll davon, das immer wieder neu zu bezeugen, zu proklamieren und darzulegen. Der Feind ist ein bezwungener Feind. Und ich hoffe, dass wir als Kinder Gottes, die die Vergebung in Jesus schon angenommen haben, das auch so erleben und leben, mit Leben füllen. Wir brauchen nicht durch unser Leben zu gehen, als wenn wir immer noch angekettet wären an die Fesseln der Sklaverei von Sünde und Schuld, sondern wir sollen aufrecht gehen, würdevoll, voller Freude, voller Dankbarkeit, zielgerichtet, im Bewusstsein, dass unser Bürgerrecht nicht hier auf der Erde beruht, sondern im Himmel verankert ist, durch das, was Jesus getan hat. Und mit und in Jesus Christus, auch das muss uns ja als neutestamentlichen Gläubigen hoffentlich bewusst sein, liegen die geistlichen Segnungen bereit. Da ist nicht nur ein Gabentisch gedeckt mit materiellen Gaben, sondern da ist die geistliche Fülle der Himmelswelt offen vor uns. Übrigens nachzulesen, auch das eine kleine Aufgabe vielleicht für heute Nachmittag nach dem Erntedankspaziergang, Epheser Kapitel 1. Lest euch das mal gemeinsam durch, als Ehepaar, als Familie oder wenn ihr heute Nachmittag jemanden von euch untereinander besucht, die geistlichen Segnungen, die dort bereit liegen. Sie machten eine gewaltige Entdeckung. Wer Jesus Christus für sich im Glauben gefunden hat, oder man müsste ja anders sagen, sich von Jesus hat finden lassen, der macht die gewaltigste Entdeckung seines Lebens. Etwas Größeres gibt es nicht. Du musst nicht auf irgendetwas Spektakuläres warten. Das ist das Größte, was du hier auf Erden erleben kannst. Freiheit von deiner Schuld. Alles andere ist sekundär. Und ich hoffe, dass du diese Erfahrung für dein Leben schon machen durftest. Und wie gesagt, wer das bis zum heutigen Tag noch nicht machen konnte, heute ist die Gelegenheit da, diese gewaltige Entdeckung für dich zu machen, den geistlichen Segen Gottes für dich in Anspruch zu nehmen. Und das, damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich sie nahmen konkret in Besitz. Was nützt es denn, die Reichtümer vor sich liegen zu sehen, wie jetzt hier diesen wunderschön gedeckten Erntedanktisch, aber nichts davon zu nehmen, hineinzubeißen, zu schmecken. Wir werden nachher noch Abendmahl feiern. Natürlich können wir das Stück Brot und den Saft anschauen. Und natürlich können wir gewiss sein, jawohl, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Aber Jesus lädt uns ja nicht umsonst an seinen Tisch ein. Und er macht das auch nicht nur, damit wir an etwas erinnert werden, was schon über 2000 Jahre zurückliegt, sondern was er möchte, ist, dass wir es heute neu schmecken und so real, wie wir das Brot nachher in unserem Mund schmecken werden und es runterschlucken werden, so real lebt Christus in dir, so real ist er für dich am Kreuz gestorben. Und so wie wir den Schluck Saft oder Wein, ich weiß nicht genau, was in dem Kelch drin sein wird oder drin ist, genau wie wir den schmecken werden und er unsere Kehle runterläuft, genauso real ist Christus. Das will, glaube ich, Jesus uns immer wieder neu deutlich machen, wenn er uns an seinen Tisch einlädt. Wir sollen es immer wieder neu, konkret lernen, in Besitz zu nehmen. Schauen wir auf unsere vier Aussätzigen. glaube, die Reaktionen, die ersten Reaktionen, weiß ich, ob wir uns die vorstellen können, vielleicht ein Stück weit schon. Vielleicht vorsichtiges Herantasten, gepaart mit ungläubigem Staunen. Und dann diese Jubelschreie, die ich förmlich in meinen Ohren höre. Sie fallen sich vielleicht um den Hals. Nach langer Zeit gibt es endlich wieder etwas zu essen. Und was für erlesene Köstlichkeiten. Nicht nur ein Stück Brot und ein Glas Wasser, köstlichster Wein. Jede erdenklichen materiellen Köstlichkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Und sie bestaunen diese Köstlichkeiten nicht nur, sie nehmen davon. Sie essen und trinken. Auch von den kostbaren und teuren Gegenständen nehmen sie sich einige und verstecken sie für sich. Die Bedingung, von den Kostbarkeiten zu profitieren, war, sie in Besitz zu nehmen. Und das gilt eben auch für die Segnungen Gottes. Das Bestaunen allein reicht nicht aus. Nun, vielleicht fragt sich der ein oder andere, was hat das denn nun mit unserem Erntedank zu tun? Nun, diese Menschen hier erlebten Rettung und Überfluss durch Gottes übernatürliches Eingreifen. Und ich glaube, diese Geschichte will unter anderem deutlich machen, Gott bietet jedem Sünder Rettung an, Heil und ein Leben der Fülle, wenn man bereit ist, sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und viele von uns haben das erlebt. Aber ich glaube, wir stehen auch in einer besonderen Gefahr als Kinder Gottes. Nämlich einer Gefahr, die man vielleicht geistlichen Egoismus nennen könnte. So nach dem Motto, ja, ich bin ja gerettet, wunderbar, das reicht mir. Ich habe die Liebe Gottes für mich erfahren. Preis den Herrn. Aber ich glaube, wir wissen alle, die wir hier zur Gemeinde gehören, die wir Kinder Gottes sind, dass das eben nicht alles ist. Es reicht nicht allein gerettet zu sein, sondern zu überlegen, was machen denn die Menschen, die diese Botschaft noch nicht erfahren haben? Die an dieser Botschaft oder in Bezug auf diese Botschaft noch so viele Fragen haben und diesen Schritt des Glaubens noch nicht tun konnten. Was machen Menschen, die noch unter der Belagerung Satans und der Sünde leben? Und da kommen wir ins Spiel und können auch da wieder anhand der vier Aussätzigen lernen. Sie bekannten ihr Unrecht und kehrten um. Ich glaube, im Text, gerade am Schluss des Textes, fallen zwei Aussagen in besonderer Weise auf. Wir tun nicht recht, heißt es hier. Also sie haben gegessen, getrunken und sind von einem Zelt ins andere und irgendwelche Kostbarkeiten mitgenommen, versteckt. Und auf einmal hält einer inne und überlegt und denkt, was machen wir hier? Wir wissen von einer Stadt ganz in der Nähe, wo die Menschen vor Hunger sterben. Und wir schlagen uns hier den Wanst voll, verstecken die goldenen und silbernen Schätze für irgendeine Zukunft. Was ist mit den Menschen dort? Hier gibt es genug zu essen für alle. Wir tun nicht recht. Ihr augenblicklicher Egoismus wird ihnen bewusst und als falsch, als Sünde bekannt. Und sie sagen, wenn wir darin verharren, so wird uns Schuld treffen. Also auch hier lernen wir, dass Gute auch den materiellen Segen, aber eben auch den geistlichen Segen, das Heil Gottes, das für sich allein behalten zu wollen, ist Schuld, ist Sünde. Das dürfen wir nicht tun. Und dann sagen sie als Zweites, dies ist ein Tag guter Botschaft. Natürlich erstmal für sich. Die Schritte, die sie gegangen sind, den mutigen Entschluss, den sie getroffen haben, hat sie dahin geführt. Und letztendlich hat Gott über ihrem Leben gewacht, hat die Situation für sie vorbereitet, sodass sie auf diesen Überfluss treffen konnten. Dies ist ein Tag guter Botschaft, aber eben nicht nur für uns, sondern für alle, die in der Situation des Verhungerns, des Sterbens sind. Die vier Männer erkennen, dass der Überfluss für alle reicht und die Bewohner der Stadt diese Hilfe auch dringend benötigen. Aber es muss diesen Menschen gesagt werden. Ja, wer soll es ihnen denn sagen? Gibt es keine große Auswahl. Sie, die vier, müssen es ihnen sagen. Und wir? Haben wir nicht auch gute Botschaft, gute Nachricht weiterzusagen? Die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft, dass Gott jeden Menschen ausnahmslos liebt, ihn retten und ihm neues, ewiges Leben schenken möchte. Wie viele Menschen sterben um uns herum, ohne diese rettende Nachricht gehört und angenommen zu haben. Wir können diese Botschaft weitergeben, durch unser Leben. Und dazu gehört sicherlich auch die Bereitschaft, anderen in der Not ganz praktisch zu helfen und vielleicht auch hier und da von unserem materiellen Überfluss weiterzugeben. Auch das gehört dazu, wenn wir andere am Segen Gottes teilhaben lassen wollen. In der Nachbarschaft bis hin zur weltweiten Mission. Die Geschichte geht ja weiter. Ich habe nur bis Vers 9 gelesen. Schauen wir uns mal kurz die Auswirkungen der Botschaft an. Die vier versuchen also, sich Gehör zu verschaffen am Tor der Stadt. Aber sie begegnen erst einer großen Skepsis. Der König denkt, klar, irgendein fauler Trick der Feinde, um uns aus der Stadt herauszubekommen oder vielleicht in die Stadt reinzukommen, wenn wir das Tor öffnen. Aber dann weicht die Skepsis doch, macht einen Versuch und tatsächlich das Ende der Geschichte ist die Rettung der ganzen Stadt und das Ende der Hungersnot. Wann ist die geistliche Hungersnot zu Ende? War so eine meiner Fragen, die ich mir stellte. Oder eine andere Frage, ist sie überhaupt vorhanden? Gibt es eine geistliche Hungersnot in unserem Land? Also meine Antwort wäre definitiv ja, auch wenn viele das vielleicht nicht so erkennen. Vielleicht ist der Hunger nach Gottes Wort nicht so stark ausgeprägt, dass vielleicht jetzt wir nicht Zelte voll bekommen würden, wenn wir wieder mit Zeltevangelisation anfangen würden, so wie nach dem Krieg zum Beispiel, wo die Zelte voll waren, wo die Gotteshäuser voll waren. Die Hungersnot ist aber trotzdem da, auch wenn viele Menschen vielleicht sich dieser Art von Hunger gar nicht bewusst sind und dass sie an ihrer Schuld sterben werden. Aber Gott möchte uns einladen und gebrauchen, sein Reich zu bauen und anderen Menschen in unserem Umfeld, in unserem Einflussbereich von dieser guten Botschaft weiterzugeben. Wollen die Menschen überhaupt die rettende Botschaft der Liebe Gottes hören? Nun, das müssen wir herausfinden, indem wir diese Botschaft erstmal selber für uns in Anspruch nehmen und dann, indem wir es weitersagen. Immer wieder neu. Immer wieder da auch mutige Schritte gehen. Das ist ja manchmal nicht so einfach. Manche Leute weiß man ja schon, wie sie vielleicht reagieren werden. Aber damit Gottes Hilfe und seiner Verheißung, dass sein guter Geist uns da leiten möchte, uns die richtigen Worte gibt, darauf uns zu verlassen. Uns nicht entmutigen lassen und uns darüber zu freuen, dass auf jeden Fall manche nachsehen werden und den Reichtum in Jesus erleben werden. Und für diese einige reicht der ganze Aufwand. Es geht um den Einzelnen, der den Retter Jesus Christus braucht. Denn eins ist auch klar, all die schönen Gaben, die hier sind, die größte Gabe Gottes, die er uns gegeben hat, das ist sein Sohn, der sich in seinem Wort und im Abendmahl offenbart. Amen.